Und herzlich willkommen zum Podcast Auf ein Wort. Jüngeres Semester trifft älteres Semester. Heute mit
Maxi Hammel
und Debbie Heber. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit Herrn Kammleiter über seinen Lebenslauf, sowohl privat als auch beruflich, und nehmen dabei immer wieder Bezug auf unser heutiges Leben. Leider war es Herrn Kleinschroth, den ihr noch aus der ersten Folge kennt, am Tag der zweiten Aufnahme gesundheitlich nicht möglich, an den Aufnahmen teilzunehmen, sodass wir diese Folge eine Einzelfolge mit Herrn Kammleiter aufgenommen haben. Ihr müsst euch allerdings keine Sorgen um Herrn Kleinschroth machen, da es ihm bei unserem Abschlusstreffen wieder gut ging. So, jetzt erstmal genug von mir und viel Spaß euch bei der Folge.
Geboren bin ich aber, ja.
Ja.
Da war ich ganz klar, aber da war sie wenig nichts mehr dafür.
Das wissen wir alle nicht mehr. Da war sie auch nichts mehr.
Ach so, das wissen die anderen auch nicht.
Nee.
Dann ist das keine Gedächtnislücke.
Nee. So, dann dürfen Sie einfach mal anfangen, wo Sie anfangen möchten.
Ich bin nicht im Dorf aufgewachsen, ich bin in einer Einöde aufgewachsen. Und zwar ist es eine Mühle gewesen, die in der Markgrafenzeit vom Markgrafen errichtet wurde, weil der Markgraf hat gern Brot gegessen.
Wir also haben eine Getreidemühle.
Ja, wir haben Milch gemacht. Früher, mein Großvater, der hat noch Milch gemacht. Und dann ist das Mehlmachen eigentlich aufgehört worden. Die Bauern haben dann Getreide gebracht zum Schroten. Dann ist nur noch eine Schrotmühle gewesen. Und ab 1933 ist uns das Mehlmachen verboten worden über das Reichsnährstandsgesetz, weil wir nicht die, meinetwegen so 10 Doppelzünder Getreide am Tag mahlen könnten. Mhm. Da war die Wasserkraft zu wenig. Die Wasserkraft war nur 3 PS über ein Wasserrad, Getriebehinnen und so weiter. Und das war ein Wehr am Haus oben. Und das Wehr hat nur gereicht für 5 bis 6 Stunden.
Das heißt, Sie haben da aufgestaut und haben das dann abgelassen?
Aufgestaut und dann wieder aufs Wasserrad lassen. Naja, und Reichsnährstand hat schon überall reingefunden. Hm. Hast du nichts mehr machen können.
Wie alt waren Sie da?
Da habe ich nicht mehr alles mitgekriegt. Hm. Ich habe es nur aus Erzählungen und aus alten Überlieferungen, Schriften und so weiter habe ich das rausgekriegt von dem Reichsnährstand. Und ab 1942 hat es Lebensmittelmarken auch für die Landbevölkerung gegeben. Mhm. Wir haben früher, das war ein 5-Personen-Haushalt oder 6-Personen-Haushalt, da hätten wir an und für sich 3 Schweine schlachten dürfen im Jahr. 6 Personen. Aber dann hat man uns vorgeschrieben, wie schwer die Schweine sein dürfen. Dann hat mein Vater einmal gesagt, wenn es nicht klappt, dass er so schwer war, dann müsste ich halt nachfahren, in den Rucksack einpacken. Hat er zu ihnen gesagt, dann könnt ihr es auftragen ins Dorf, da ist er hoch, könnt ihr schwingen. Mein Vater war kein Nazi, der ist gegen das ganze Regime gewesen, mit allem. Da hat es halt auch immer wieder Keilerei gegeben. Dann ist er zwangsverpflichtet worden, nach Nürnberg die Keller zu stützen, dass die nicht gleich einstürzen bei den ersten Bomben. Der war die meiste Zeit Kriegsheber, war er meist in Zeit fort, meistens in Nürnberg. Und später haben sie nach Frankfurt
exiziert,
fortgeschickt. Ja, das war der Mutter auch nicht recht. Dann hat es die Landdienstmädel gegeben, die da haben wir auch nicht gekriegt. Ja, das ist gut so, als wenn ich zu Wiener suche. Sie sollen die Kühe melken.
Ich kann melken.
Mit der Hand?
Ja. Da gucken sie jetzt nicht. Ich habe mal in einer Molkerei gearbeitet.
Molkerei kannst du nicht melken?
Ja, aber in einem Kuhstall halt.
Ach so.
Und dann muss man das ja anmelken.
Ja, aber anmelken und eine Kuh ganz melken.
Nein, eine Kuh ganz melken hätte ich jetzt wahrscheinlich die Muskelkraft nicht.
Mhm. Wir haben das Manko gehabt. Wir haben keine 220 Volt gehabt oder 110 damals noch. Wir haben den Strom selber erzeugt. Wir haben Niedervoltspannung gehabt. mit 24 Volt. Oder war genauso hell ist mit jedem da.
Haben Sie irgendwie etwas besucht wie ein Kindergarten oder irgendwas in der Art? Oder gab es das damals?
Hat es nicht gegeben. Mhm. Erst 44, Moment 45 erst da. Habe ich nach dem Kindergarten reingedreht. Und zwar erst nach der Schule. Schulaufgaben gemacht drin. Dann habe ich am Tanzen können. Einen Kilometer Fußmarsch jeden Tag in der Früh hin und nachmittags.
Alleine?
Mhm.
Und wie war das in der Schule dann damals bei Ihnen? Wie war das aufgebaut? Wie groß waren die Klassen? Wie war das miteinander?
Ich bin 8 Jahre in einer Klasse gewesen.
Ach,
In einer einklassigen Schule.
Ach, Wahnsinn, okay.
Ich war nicht in der 8. noch in der Rechten. Das kann man auch machen.
Ja.
Aber wir haben trotzdem was gelernt, weil ein Lehrer hat es gut hingekriegt. Der andere hat das bloß jeden Tag einmal dicht durchgehaut. Von vorn bis hinten, da ist ja jeder drauf gekommen. Wenn der reingekommen ist, mit kurzen Hosen und Wadelstrümpfen und die Haare mit Wasser so aufpritscht, dann haben wir schon gewusst, was geschlagen hat. Wenn wir von beiden Lagen gesehen haben, dann haben wir gesagt, dann geht's wieder was.
Aber die Klassengemeinschaft, jetzt, wenn Sie dann 8 Jahre in der gleichen Klassengemeinschaft waren, war die gut? Haben Sie da Freunde gehabt?
Ja, schon. Aber was helfen die Freunde, wenn du heimkommst, dann kannst du den Vater in der See helfen. Kleine Arbeiten kann man auch schon verrichten, auch wenn man noch nicht groß ist.
Ja.
Das wird immer übersehen. Aber heute ist es so, heute dürfen die Kinder ja gar nichts mehr anfassen. Kennen die? Die Kinder werden so aufgewickelt, schon von klein auf, dass sie auch nichts anfassen. Und wenn eins von den Eltern sagt, du sollst dieses oder das machen, ein Korb voll Holzreiterung, das warm wird, der konnte gleich gut sein. Dann kommst du vor das Gericht.
Also fanden Sie es gut, dass Sie daheim mitgearbeitet haben? Vielleicht nicht so viel,
nein,
aber...
das war nicht gut, weil wie der Kindergarten dann nicht mehr war, wie die angekommen sind, ist der Kindergarten aufgelöst worden. Total aufgelöst, das heißt, es ist ja weggebrannt und danach hat es gar nicht mehr gegeben. Wenigstens nicht mehr zu meiner Zeit. Und dann, wenn ich heimgekommen bin, da habe ich gar nicht schnecken weisen können. Bist immer noch nicht fertig, der Amos? Schau, dass du hinkommst, jetzt sehe ich. Und dann war ich in der See, bis abends um 6 Uhr. Und dann noch in den Stall. Dann kommst du rauf ins Haus. Dann geht's Abendessen, Kartoffel, Milchsuppen meistens. Milchsuppen war in der Früh. Und hat es auch manchmal gegeben, im Winter hat es noch eine Milchsuppe gegeben und Kartoffeln und eventuell Fleisch oder Butter, je nachdem, was gerade aufgestanden ist. Und dann wäre ich sehr weit gewesen. Ich hätte lieber geschlafen, als wie die Aufgaben gemacht.
Wie sind Sie da zu Hause? Wie viele Geschwister hatten Sie?
Ich habe eine Schwester gehabt.
Eine Schwester?
Ja,
die hat dann auch mitarbeiten müssen?
Ja, freilich.
Ist die auch zur Schule gegangen?
Ja, sicher. Ja, die Schulpflicht war früher auch schon. Das ist nichts Neues.
Und nach der 8. Klasse, dann hatte man diese 8 Jahrgangsstufen und dann war Schulabschluss, dann war das fertig, oder?
Dann hast du noch mehr arbeiten dürfen daheim.
Haben Sie dann eine Ausbildung angefangen?
Ja, ich habe als Zimmermann angefangen.
Nach der 8. Klasse dann?
Ja.
Wie alt waren Sie da?
14, nehme ich auch.
Wahrscheinlich, ja, so um den Dreh ist man da.
Und die Zimmererausbildung haben Sie aus welchen Beweggründen gemacht?
Weil mein Vater Zimmermeister war, muss ich doch auch lernen.
Okay, das heißt, es war keine Ausbildung, die Sie machen wollten?
Nein. Und dann war es in der Zeit, nach dem Krieg direkt, da waren die Wälder so zerschossen, dass man das mit der Maschine nicht mehr schneiden kann, vor lauter Splitter. Du bist echt schon so weit gekommen, hat schon wieder kracht.
Und dann Granatensplitter und alles drin.
Granatensplitter drin im Holz. Und da hat man die ganzen Sägen kaputt gemacht. Da waren wir eines Tages so weit, dass man nicht einmal, na gerade 4 Sägen haben wir noch gehabt, dass man noch eventuell einen Balken schneiden könnte. Aber war schwierig zu der Zeit, überhaupt Gattersägen zu beschaffen.
Hat Ihnen das dann trotzdem auch ein bisschen Freude gemacht, die Ausbildung?
Nein, überhaupt nicht. Der hat mir einen Rucksack aufgehängt in der Früh. Da bin, wo ich fast nicht das schleppen könnte, vor lauter Werkzeug. Und dann habe ich 4 Kilometer laufen müssen.
Das heißt, einen Ausbildungsbetrieb gab es aber damals wie heute. Also Sie sind nicht daheim ausgebildet worden, sondern in einem externen Betrieb.
Nein, keiner Betrieb. Auf freiem Feld ist ein Zimmerplatz gemacht worden. Da sind die Bäume hingeschleppt worden mit den Pferden. Und dann mit der Schnur anzeigend. Und dann hat es geheißen, alle 60 Zentimeter Körben einhaken. Und dann kommt es noch. Dann wird das Ding wieder rausgespalten, gerade auseinander. Mhm. Und der Nächste kommt hinter mir mit dem Brettbein. Der möchte ich nicht um. Dann haben wir mal andere. Ich habe ihn auch schnell gehabt, weil ich nicht weit genug vor bin. Das war aber auch Boshaftigkeit von ihm. Aber von wegen krank machen, der hast du am Tamlaufen gehen, in der Früh wieder hin.
Wie lange ging diese Ausbildung? 3 Jahre, so wie die Ausbildung
heute? Es wären 3 Jahre gewesen, aber ich bin nach 1,5 Jahren abgestürzt.
Oh, wie abgestürzt?
8 Meter durch eine Scheune durch. Dunsen Maschine gewesen. War nicht gerade ein guter Aufprall. Mm. Da habe ich mir einen Rücken gebrochen. Er ist zersplittert gewesen. Aber von wegen krank machen, nichts da. Kannst du selber, du fauler Hund.
Aber als was haben Sie dann weitergearbeitet? Als Zimmerer auf dem Dach war ja dann nicht mehr möglich. Nee.
Dann habe ich einmal 2 Jahre fast gar nichts arbeiten können. Ich habe nichts mehr heben können, weil die Wirbelsäule nicht mitgemacht hat.
Wurde das dann operiert?
Später, erst später.
Wie viel später?
Ja, ich war in der knappe 20 Jahre gewesen sein. Da war wieder einmal was mit der Wirbelsäule. Dann haben sie mir mal geröntgen, dann hat er gesagt, da ist der Wirbel zerbrochen. Den müssen wir stabilisieren. Dann haben sie mal drauf rumgemacht. Ob es geholfen hat, ich weiß es nicht.
Und wann haben Sie dann wieder weitergearbeitet? Gleich im Anschluss? Nee, ging ja nicht.
Nichts mehr, aber nur noch Landwirtschaft gemacht, weil das hat mir auch gereicht.
Nur noch ist gut gesagt.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch körperlich sehr anstrengend. Also jetzt im Vergleich zu heute. Früher gab es ja die ganzen modernen Maschinen nicht.
Naja, ich habe ja später das Sägewerk weiter betrieben. Also wenn ich in die Landwirtschaft gegangen bin, das war Erholung vom Sägewerk her. Das war wirklich Erholung. Ja, wenn ich immer nicht so arg gesund war, dann bin ich halt öfter mal in einem Lehrgang dabei gewesen. Maschinenlehrgang in Triesdorf, Holzfachbetrieb in Rosenheim. Da habe ich meinen Gatterlehrgang gemacht. Da hat der Chef gesagt, da mag ich das Geld nicht. Ich habe ja auch nicht gewusst, dass man in kurzer Zeit sehr viel lernen kann. Dass man Erfolg hat, wenn er verstellt hat, habe ich zum ruhigen Lauf bringen können. Da habe ich gesagt, ja, Bücher lesen und dann ausprobieren. Dann geht's.
Und die Fortbildung haben Ihnen aber Freude gemacht?
Ja.
Und die Landwirtschaft auch?
Landwirtschaft auch. Mhm.
Das heißt, Sie haben dann den Betrieb oder die Mühle von Ihrem Vater übernommen?
Mühle war dann nicht mehr. Das war nur noch 65 ist dann Strom gekommen, über Landwerk. Grüne Planmittel waren das. Und da haben wir den Strom gekriegt, aber der war auch nicht bekommen, die Zuleitung.
Wie alt waren Sie denn, als Sie den Betrieb übernommen haben?
26.
Jung.
Jung.
So alt bin ich jetzt.
So. Also ich habe vielleicht von Landwirtschaft mehr Wissen gehabt wie mein Vater. Das ist möglich. Ich habe nämlich den Kuhbestand umgestellt. Wenn ich schon nicht so viel Futter habe, wie die viel hier fressen täten, wenn ich mit dem Futter geizen muss, dann muss ich mir andere Kühe beschaffen. Haben wir dann Jersey-Kühe beschafft. Mhm. Die haben viel Fett in der Milch und die Rippen haben es ganz. So sind es drei Scherben. Sind kleiner wie das übrige Frankenvieh. Und wie die Kontingentierung von der Milch gekommen ist, dann hat es geheißen, 42.000 Liter Milchleistung darf ich erbringen, das Jahr.
Maximal?
Maximal, ja. Und die großen Bauern vom Dorf, die haben gesagt, wir verstehen das vielleicht nicht. Das sagen wir doch gleich. Wie konntest du 42.000 Liter Milch haben, hast du immer bloß 3 Kanne da stehen, wenn die Milchwagen kommt. Da habe ich gesagt, steig halt einmal auf von deinem Bulldog, wenn die Milchkanne da stehen. Da hebst du mal auf. Dann möchtest du sehen, was da für ein Unterschied ist. Ich habe 52 Liter Kanner und 30. Und die sind ziemlich voll.
Und alle mit der Hand gemolken oder gab es da schon Melkmaschinen?
Nee, da habe ich schon Maschine gehabt. Naja.
Und dann haben sie gleichzeitig die Landwirtschaft und den Sägebetrieb gehabt. Hm. Klingt nach einer Menge Arbeit. War da noch Zeit für Privatleben?
Ja. Was haben wir schon Privatleben gehabt?
Na, mal weggehen, tanzen, ja. Frauen kennenlernen, Freunde treffen.
Hm. Karten spielen.
Nee, auch nicht. Das habe ich als junger Kerl nicht gelernt. Weil Karten spielen musst du haben lernen. Weil da kriegst du alle Sitzen und alle Lumperei mit. Eingedrillt. Mhm. Bis du machen musst, dass du die anderen aufs Kreuz legst. Da haben wir nichts los mit Karten spielen. Naja. Die Jugend war bei mir mit zu viel Arbeit gesegnet. Wenn du mal zu viel Arbeit in der Jugend hast, dann willst du, wenn du älter bist, auch nicht so viel. Möchtest du eine Erleichterung haben.
Ja. Ja, Sie haben ja dann mit 26 den Sägewerkbetrieb und die Landwirtschaft übernommen. Wie lange haben Sie das dann gemacht, so wie es war?
Bis 90.
Mhm.
Nein, bis 89, muss ich sagen. Da hat es den zweiten Kurzschluss geben. Die rechte war ein Kreislaufkollaps. War halt auch mal zu viel Arbeit. Und habe mir noch dicht die Eltern treffen, noch nebenbei, weil meine liebe Frau dauernd krank gespielt hat. Ich konnte das nicht essen, was meine Mutter kocht. Muss extra kochen, wenn es die Töpfe dicht gebrannt hat. Sie wissen doch, wie man einen Topf ausputzt.
Ja, sicher.
Die hat es halt, muss die das Fenster aufgemacht. Hat ihn unter den Müllbauch geschmissen.
Ah, ja, ich mach das ein bisschen anders.
Also ja. Unsere kann man danach nochmal verwenden.
Ja, gelegentlich.
Die sind dann in der Küchenschublade.
Wann haben Sie Ihre Frau denn kennengelernt?
Hm.
Also gab es ja doch ein Privatleben.
Ja, wenn es immer eins geben. Also wenn du das 7 Jahre lang gemacht hast und ihr immer gerade das Gegenteil will, das wie du, dann ist das nicht harmonisch, die ganze Geschichte.
Hm.
Weil sie hat ja gemeint, wenn sie jetzt mich heiratet, dann ist sie eine reiche Frau.
Hm.
Und das war nicht der Fall, weil wie wir geheiratet haben, haben wir 4 Schlachtschweine im Stall stehen gehabt. Gute, ausgemästete Schweine. Und man hat mein Vater gesagt, die konntest du verkaufen. Und ich hab's gemäst mit meinem Schrot. Da hat er wieder das Rabbin angefangen. Sei Schrot, sei Äppchen und sei Wurst. Alles seins war das, was die Sau gefressen hat. Ich habe sie verkauft und er hat das Geld geholt. Da kommt Freude auf.
Ganze Arbeit umsonst?
Nee, nicht nur das. Ich habe ja ganz gar umsonst gearbeitet, schon immer. Ich habe ja kaum ein Geld gekriegt von ihm. Ich habe ein Auto hat er mir zwar gekauft. Aber da war halt mein lieber Schwager noch dabei. Und mein Schwager hat nicht mehr fahren müssen, weil wenn er mich nimmt als Fahrer zu dem Auto, so schlau war er schon auch. Weil in der Geschichte haben nichts mehr, weil die bloßen Witz ausgeguckt sind. Sind ja nicht mehr am. Dann hat mein Schwager fahren müssen. Der war natürlich hoch erfreut davon, dass ein Schwiegervater wieder fahren darf. Und das war der alte TKW noch, da hat man Öl nicht müssen zum Benzin. Der hat nur Gemisch verbraucht.
Mhm.
Und dann haben sie mal das Öl vergessen, in Benzin nicht da.
Und dann?
Dann hat sie gefressen, der Motor. War der Motor kaputt. Dann später habe ich auch noch Schauder gehabt, einen F12. Der hat eine Frischölschmierung gehabt. Da hast du immer den halben Liter Öl drin haben müssen.
In einem Extra-Tank dann?
Ja, ein Extra-Tank.
Also wie beim Roller quasi.
Mit Schauglas, alles drauf. Da hast du gesehen, wie viel das drin ist. Und wenn man halt bloß Benzin hineinfüllt, das ist ja ganz gut, braucht man nicht mehr an das Öl denken. Weil das Öl von vorne, das hat mindestens 1000 Kilometer gelangt, wenn der voll war. Ja, dann haben sie halt den Arbeitersauer gefahren, sind in die Werkstatt gefahren. Das war, glaube ich, noch das Echte. Dann hat mein Vater gesagt, die Firma, der Oberseiter, hat Karren geschrieben, du sollst das Auto holen. Ja, nein, vielleicht schreibt man einen Omnibus, nein. Von Kessler aus und da holst du das Auto. Da hat mir kein Geld mitgegeben und ich habe keins gehabt. Wo soll ich ein Geld hergeben? Hey, hier, komm. Da hat mir in 14 Tagen. In 14 Tagen hat er mir 5 Mark Lohn gezahlt, mein Vater.
Das ist Das ist recht wenig, ja, für die Arbeit.
Und da dafür habe ich von den 5 Euro habe ich noch 2 Euro in die Rentenkasse gezahlt. Da habe ich einen Rentenaufbau mit. Habe mich aber auch nicht weitergebracht. Ich habe dann später hab ich noch 184 Euro jedes Monat gezahlt. Freiwillig. Dann habe ich mir geschrieben, ich kann meine Rente nicht mehr erhöhen. Da habe ich gedacht, wenn ich es nicht erhöhen kann, dann zahle ich es auch nicht weiter.
Nee,
stimmt ja. Und nicht mehr erhöhen heißt, wie viel Rente kriegen Sie dann oder hätten Sie bekommen?
Damals hätte ich 700 Mark gekriegt im Monat. Wie dann die Umstellung gekommen ist auf Euro, dann haben sie mir geschrieben, da war ich im Rentenalter, haben sie mir dann geschrieben, nachdem die 39. Rentenanpassung auch über ihre Rente weggegangen ist, erhalten sie eine Rente monatlich von 222 Euro.
Mark. Von 700 Mark auf 222.
Mhm. Ist doch eine schöne Steigerung. Aber auf die falsche Seite. Naja.
Und wie war das dann? Also Sie haben gesagt, bis 89 haben Sie ja dann gearbeitet.
Dann habe ich einen Erzentrag gehabt.
Mhm.
Wenn ich nicht 2 Hunde gehabt hätte, wäre ich da schon draufgegangen.
Hat Ihre Frau dann nicht mehr gelebt?
Doch. Die hat sie ins Bett gelegt und ich bin noch einmal im Stall.
Mhm.
Und wir haben
sicheres Futter noch in der Arme, das sauber ausfressen können noch. Und ich habe dann noch ein Stroh geholt, Eisstreier noch ein wenig, noch putzteilt und müsste ein wenig zurückgezogen. Und wie man es halt macht, dass du ein sauberes Viech hast. Und meine Frau hat es ins Bett gelegt. Und ich bin mit der Gabel unterwegs gewesen, habe der Gabel Stroh geholt, weil da hat es die großen Häckslergabeln gegeben. Ein Korb voll Stroh,
mhm.
Ist locker in die Gabel reingegangen. Mit der Gabel habe ich rübergeholt wieder. Und da habe ich so einen Absatz aufgeholt. Ich bin am Flecken nicht mehr raufgekommen, da hat es mich unten reingehaut. Aus. Weiter war es ja nichts mehr.
Und das, die Hunde haben dann gebellt?
Nein. Wie ich aufgewacht bin, ist der eine vor mir, direkt an mir drauf gelegen und der andere ist von oben drauf gelegen, dass ich sehr warm gehalten worden bin. Und dann, wenn ich noch wieder aufgekommen bin, wieder auf die Füße bin ich ja nicht gekommen, dann bin ich durch den Stall durchgerabbelt, raus zu der Stalltür, den Stahl vorgelegt, dass der Wind nicht aufbläst, die Tür, weil das war ja Winter, war es ja schon ganz schön kalt, so um die 10, 15 Grad kalt. Dann bin ich zur Haustür gerabbelt noch, die Hunde auch dabei, dann bin ich in die Wohnstube rein, habe ich ins Sofa reingewählt, aber ich bin nicht aufgekommen. Dann bin ich halt vorn so vergehen.
Das klingt, als hätte man da auch ziemlich Angst um sich selbst gehabt, oder?
Nein, weil das möchte man mit einer Wurstigkeit, wenn man dann ins Haus reinkommt, dass nämlich ringsum kalt ist. Weil da ist dann doch wieder etwas wärmer. Ja. Aber wenn die Hunde nicht gewesen wären, ich wäre gefroren.
Und sind Sie dann auch im Krankenhaus gewesen am Tag drauf oder bei Ärzten?
Ja, später. Ein Arzt hat einen Arzt aufgerufen dann, der ist dann einmal gekommen. Ja, das war das auf Würzburg.
Das heißt, da gab es hier im Umkreis kein Krankenhaus?
Doch, Rodenburg wäre da gewesen.
Und warum dann Würzburg?
Ja, weil er gesagt hat, wenn ich weiter fort bin, dann können wir es nicht gleich wieder, dass ich was helfen soll.
Hat er recht gehabt?
Mhm.
Haben Sie dann auf den Rat gehört und sind nach Würzburg?
Später, ja. Ist mir wieder besser gegangen ist und ich habe wieder stehen können, bin ich in Würzburg. Und da hat er gesagt, das ist ein Herzinfarkt. Aber das, wenn ich mich hier halten kann, ist es auch wegkriegen.
Wie alt waren Sie denn circa, als Sie dann den Herzinfarkt hatten?
Soll ich jetzt wissen? Schlecht im Rechnen. 50.
50 rum. Hm. Jung eigentlich auch für einen Herzinfarkt, ja.
Ja, wo kommt es denn her von so viel Arbeit?
Ja, vom Stress,
das,
ne?
Das ist ja klar.
Ja.
Stress hat man das damals nicht gehasen. Das war bloß zu viel Arbeit.
Und dann hat sozusagen, als Sie dann auch mal sich um Ihre Gesundheit gekümmert haben, hat dann die Frau sich weiter um die Sachen gekümmert? Oder wie war das bei Ihnen?
Wenn es gemächt hat. Wenn es gemächt hat, hat schon was da können. Das meistens hat es nicht gemächt. Dann ist sie auf Kur gegangen, hat sich einen Kurschaden angedacht.
Und kam dann von der Kur nicht mehr heim?
Nein, die ist nicht mehr heimgekommen. Mhm. Dann habe ich sie über die Versicherung suchen lassen.
Also die hat sie nicht einmal zurück?
Sie hat keinen Brief oder was
nichts, geschrieben? Nichts, gar nichts. Ich habe sie über die Versicherung suchen lassen. Das hat einen anderen Grund. Wenn ich sie suchen lasse, Die kriegt in ihrem ganzen Leben keine Kur mehr. Das tat er.
Ja, und dann haben sie gefunden.
Ja, Frau, ich habe es gefunden.
Ja, und dann?
Ja, dann habe ich gesagt, ja, geh du zu deinem Geldler.
Und dann haben sie sich scheiden lassen?
Ja, haben mich scheiden lassen.
Hm. Wie lange waren sie dann verheiratet?
10 Jahre, 1 Monat und 11 Tage.
Hatten sie dann Kinder?
Nein. Gott sei es gedacht.
Also sind wie sie nicht traurig?
Wie blöd wären die wohl.
Dürfen wir da erfahren, warum sie keine Kinder hatten? Also wollten sie keine?
Doch,
oder?
Doch. Aber das war das Vorleben von meiner Frau, hat das nicht mehr hergeben.
Hm.
Die hat schon zu viel gegeicht oder geigen lassen.
Was ist gegeicht?
Was heißt das? Also sie hatte keine weiße Weste, muss man das so verstehen?
Ja.
Hm.
Sie hatte also mehrere kräftige Freunde gehabt. Und die Apparatur ein wenig ausgefeilt eben schon.
Wir verstehen, glaube ich.
Okay.
Ja.
Und dann waren sie alleine und in Rente, oder? Bin ich da jetzt richtig vom Zeitablauf?
Ja, mit der Zeit, ja. Und mit 51 habe ich dann landwirtschaftliche Alterskasse gekriegt.
Mhm. Das heißt, da haben sie dann den Betrieb auch komplett stillgelegt und das Vieh weggegeben?
Eben komplett stillgelegt. Ich selber eigentlich nicht. Ich wollte das auf Rentenbasis abgeben, habe ich dann auch gemacht. Aber das war halt ein hochqualifizierter Mensch, der das übernommen hat. Ein sogenannter Mistgabelstudent, war es aber nicht, wie er die Gabel auffassen soll.
Wie muss man sich das vorstellen, auf Rentenbasis abgeben? Sie hätten dann von diesem Mistgabelstudenten einen monatlichen Betrag bekommen?
Monatlichen Betrag.
Aber hätten weiter dort leben dürfen?
Dort leben dürfen. Mhm. Und dort auch mitarbeiten dürfen. Aber war so blöd.
Der hat den Betrieb gegen die Wand gefahren, oder?
Genau so war es.
Ja.
Der hat es fertig gebracht. Damals war es Sägewerkstatt auf Elektro umgestellt. Der hat einen 50 PS Motor. Der hat solche 6 cm starke Welle. Der hat es fertig gebracht, von Elektromotor die Welle abzudrehen. Mit Holzschneiden. Wie das geht, ich begreife es halt noch.
Und dann musste der Betrieb verkauft werden, oder?
Da noch nicht. Nach einem halben Jahr war er so weit, dass er gesagt hat, er kann mit mir nicht leben. Mit mir ist kein Auskommen. Und ich sag, mit dir ist auch kein Auskommen, weil du so gescheit bist.
Und dann?
Ja, der hat die Viecher dann verkauft, hat sich Ziegen gehalten. Also Ziegen ist das Wahre. Ist eine Zicklein, hat der Fuchs geholt, gleich bis geschlüpft ist. Ist bei der zweiten Ziege. Die hat angeblich keine Milch gegeben. Warum hat die keine Milch gegeben?
Weil es keine weibliche Ziege war?
Nein. War schon alles in Ordnung.
Okay.
Aber das Euter, die Striche, haben innen einen Hautpfropfen drin.
Mhm.
Als Verschluss. Der Hautpfropfen entsteht im jugendlichen Alter schon.
Also natürlich?
Ja, ist ein natürlicher Vorgang. Ist ein Hautpfropfen drin. Und dann musst du auch bei der Kuh, bei der Kalbin, wenn die das erste Mal gemolken werden soll, muss der Hautpfropfen rausgezogen werden.
Ja.
Und die Ziege ist dasselbe. Muss er rausgezogen werden. Da gehst du mit dem Fingernagel außen rum, ist dann ein schöner Rand und dann kannst du ihn packen, dann ziehst du ihn raus. Und dann kommt die Milch. Und das hat der Herr nicht begriffen. Und ich darf die Ziegen nicht auffassen. Mich können sie ja verhexen.
War nicht so harmonisch dann sozusagen?
Nee. Und die Ziege ist dann jämmerlich eingegangen, weil das ist ganz blau geworden, das Euter.
Brust dann zum
Eidrich, dann ist aufgeplatzt, gestunken hast du.
Mhm. Aber warum hat er dann nicht das. Achso, das Zicklein ist ja eingegangen, ja.
Aber ich durfte ja nichts machen. Es hätte nur eine Möglichkeit gegeben, dass ich ihn von Tierschutz zeige. Aber ich muss mit dem Leben. Das ist die andere Seite.
Haben Sie dann, bis Sie hier ins Heim gekommen sind, mit dem zusammengelebt?
Nee. Der ist nach einem Dreivierteljahr spurlos verschwunden. Hat sein Wortpack das abgehauen und hat den Betrieb einen Milchschafzüchter verkauft. Und der wiederum Hat es teilweise von der Sparkasse finanzieren lassen. Und das habe ich erst jetzt durch einen Grundbuchauszug erfahren. Die Familie hat es übernommen. Und die hat noch einige Schulden gehabt. Und das alles von der Sparkasse. Und die Sparkasse hat ihnen vorgemacht, sie sollen der Grundschuld einschreiben lassen auf den Betrieb mit 200.000 Euro. Und dann krieg hat die Sparkasse einen Vorschlag gemacht. Die Sparkasse zahlt ihnen jedes Monat 2.000 Mark aus.
Eine Menge Geld.
Und wie das ziemlich alle war, sie sollen noch einmal eine Grundschuld machen mit 100.000.
Da waren schon 300.000 Euro Grundschuld.
Mhm. Und die 300.000 Euro, da sind nach ziemlich an die Betriebskapazität gekommen. Na ja, die Sparkasse gesagt, jetzt wird er versteigert. Also wenn man so einen Betrieb zur Versteigerung führt, dann könnt ihr von der Sparkasse eingesperrt. Das ist meine Meinung.
Tut dann bestimmt auch weh, das, wo man den Großteil seines Lebens verbracht und geopfert hat, das dann so zu sehen. Ne?
Und dann hat nach den Schafbauern da, hat es einer gekauft, der hat, nennt man jetzt das, Entsorgungsbetrieb. Der entsorgt die Großkirchen im Raum Nürnberg.
Mhm.
Und fährt das Zeug nach Blaufelden in ein Biogashof. Also den, mit denen habe ich schon mal gesprochen, mit denen Blaufelden. Der sagt, wenn er kann sich ja mit Mais auffüllen, sein Biogas. Aber wenn er Küchenabfälle hat, braucht er nur die Hälfte Kubikmeter von Mais-Silage.
Mhm.
Also so folglich ist da noch so viel verwertbare Sache drin, was die Biogasanlage zum Laufen kriegt.
Und zu dem Zeitpunkt mussten Sie dann ausziehen oder durften Sie immer, egal
nee,
wer?
War schon noch drin.
Okay. Sie waren dann auch dort, bis Sie hier ins Heim gekommen sind? Also das ist hier zu Hause geblieben?
Das ist zu Hause geblieben, aber ich war dann, bevor ich ins Heim gekommen bin, war ich im Krankenhaus in Rodenburg. Dann sind die, wie heißt es, Versorgungsbeamte ist auch nicht gekommen, hat gesagt, sie können nicht mehr zurück.
Hm.
Ich habe gesagt, ja, das habe ich schon gemerkt, dass ich nicht richtig laufen kann. Ich müsste einen Kilometer am Stück laufen können, dann wäre die Sache wieder geritzt. Aber das kann ich nicht mehr und dann kann ich auch nicht laufen, kann ich nicht mehr haben.
Ja.
War mir auch ziemlich wurscht, weil der ist in letzter Zeit so unverschämt worden. Ich habe zwar dicht die arbeiten dürfen, aber kriegt habe ich da auch nichts dafür.
Nicht so gerecht, da sind Sie an viele nicht so gerechte Leute geraten.
Ja, dann bin ich da weg, war jetzt noch ein paar Mal drum, hab etwas geholt. Die Möbel habe ich raus, die von der Wohnstube. Das ist ein alter Bauerntisch drin gewesen. Mhm. Die schrägen Beine mit Fußaufstellbrettle. Der ist weg. Ein Schreibtisch ist draußen, ein Glasbilder ist draußen mit Inhalt.
Mhm.
Weil der hat alles zum Schrott geschmissen. Sicher nicht, ey, warum? Die Möbel zusammenhauen, dass er den Ofen schön kann. Nö, muss ich nicht mit meiner machen lassen. Die haben wir dann weg, die Möbel. Es ist nur noch die Eckbank übrig geblieben. Die ist halt noch drin. Und ich mache nicht mehr neu. In der Zwischenzeit ist das Sägewerk wegbrennt. Der große Stall ist wegbrennt mit 40 Meter Länge, 18 Meter breit. War ein schöner Stall. Ganz
ich glaube, dann weiß ich sogar, wo Sie gewohnt haben, wenn Sie sagen, es ist weggebrannt. Ist das vor Windelsbach?
Mhm.
Und wieso ist es weggebrannt? Weiß man das, die Brandursache?
Ich weiß es nicht.
Man munkelt.
Moment mal, jetzt mal was anderes. Wieso kennen Sie sich da drum aus?
Na, ich wohne doch hier in der Nähe. Ich wohne doch in Ottenhofen.
Ach so.
Und eine Freundin wohnt in Honau.
Ah ja.
Und wenn man von Honau nach Windelsbach fährt, dann fährt man ja quasi geradewegs auf ihren alten Hof zu.
Da kommt man genau ins Sägewerk raus.
Genau.
Mhm.
Das heißt, Sie waren seit dem Brand auch nicht mehr dort gucken?
Einmal war ich noch dort, wie schön Schutt und Asche gelegen ist. Aber,
aber das Wohnhaus steht, glaube ich, ja noch.
Wohnhaus steht noch. Das hat ja beim nächsten Brenner schon weggesollt, wie die Scheune wegbrennt ist. Hat nicht geklappt.
Genau, das munkelt man.
Ja, das eine weiß man ja, das hat er alte auszünden lassen, weil er gemeint hat, er hat den Burg,
mit der Versicherung.
Will seinen Sohn wieder haben.
Hm.
Er hat ja den Hammenhof machen sollen. Er hat er nicht gemacht. Er hat sich was anderes gesucht. Naja.
Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem sehr bewegten Leben, wenn man da so drauf zurückblickt. Wie finden Sie denn das jetzt im Vergleich zu den heutigen Generationen, die nach Ihnen kamen? Egal, ob jetzt vielleicht die Generation, die jetzt so 50 plus ist, als auch unsere Generation. Wie finden Sie, dass das bei uns jetzt mittlerweile alles anders ist? Oder vieles?
Ja, das hat schon angefangen mit dem letzten Krieg. Mhm. Im Krieg ist das schon losgegangen, dass sie nach der Währungsreform, da hat jeder hat sie 60 40 Mark hat er jeder gekriegt, die Währungsreform. Danach hat es noch einmal 10 gegeben. Und, naja, dann hat er jeder Arbeit gesucht, noch nebenbei, was halbwegs machen könnte. Hat. Früher waren halt bloß die kleinen Häusler im Dorf, die was bloß 3 oder 4 Dorfwerk gehabt haben, Eigentum. Da ist er mal auf die Arbeit gegangen, die Frau hat ihm die Arbeit geholt. Wenn sie noch Zeit gehabt hat, dann hat sie zu den größeren Bauern gekannt, zum Distel stechen. Früher hast die Distel alle rausstechen müssen im Acker. Und die Distel haben vorne am Abend. Und die haben die Sei gefressen. Sei haben sie gern gefressen, die Distel. Das war das einzige Grünfutter, was die Sei überhaupt gesehen haben.
Und das fanden Sie besser als die Lebensumstände, die wir heute haben? Fanden Sie das Leben damals besser?
Es war einfacher für die Jungen, weil die Großeltern in jedem Haus da waren, mhm, und die haben auf die Kinder aufpassen können.
Das ist ein Vorteil, ja.
Aber heute ist es so weit, in meisten Familien so, dass sich die Jungen und die Alten nicht mehr vertrauen. Und dann gehen die Jungen fort und dann sagen sie, du brauchst meine Kinder nicht aufpassen.
Mhm. Aber ja, die Entwicklung ist schon so, dass dann natürlich jetzt um Enkelkinder oder so sich nicht mehr so gekümmert wird dann zum Teil. Aber andererseits ist es ja vielleicht auch gut, dass man nicht so abhängig von seinen Eltern ist. Hätten Sie sich das für sich damals nicht auch gewünscht?
Naja, ich habe doch immer eine warme Stimme gehabt, wenn ich heimgekommen bin.
Sie haben sich gut verstanden mit den Eltern? Ja.
Mit Ausnahme mit meinem Vater, mit dem war nicht zu reden.
Können Sie sich auch vorstellen, dass es mit Ihrem Vater deswegen so schwierig war, weil er ja auch unter diesen, ich nenne es jetzt mal Umständen, aufgewachsen ist? Mhm. Dass es heute vielleicht ein anderes Familienzusammenleben wäre?
Es wäre vielleicht anders geworden, aber der hat es auch nicht besser erlebt, weil im Nachhinein habe ich herausgekriegt, dass seine Mutter außer die Beißzange war, die Wunder hat. Wenn er Geld gehabt hat, ein paar Pfennig gehabt hat, das hat er abgeben müssen da. Mhm. Mir hat man heute viel gar nichts gegeben.
Also finden Sie das zum Teil gut, dass die Generation heute diese Möglichkeiten hat und zum Teil schlecht? Kann man das so sagen?
Nee, kann man nicht sagen. Weil heute heißt, jeder ist seines Glückes Schmied.
Und das finden Sie schlecht?
Mehr wie zuvor. Na, das ist nicht schlecht. Aber noch schlechter ist, dass der Staat jeden Mistkäfer hochziehen will mit den Mersts. Das Geld, was alle beschließen wollen.
Das Bürgergeld.
Bürgergeld. Mit dem Bürgergeld, das ist der größte Mist, was machen. Weil da kriegt jetzt der Faulenzer, der absolut nicht arbeiten will, der kriegt mehr als wie einer, wo er niedrige Lohnstufen hat.
Ja.
Und das ist nicht richtig. Wenn die Arbeit keinen Anreiz mehr bringt, dann haben wir da Geld gekriegt dafür. Und zum Beispiel mehr ist, wie der, wo das Bürgergeld bezieht, dann stimmt was nicht im Staate.
Das heißt, da würden Sie sagen, da war damals die Entlohnung in Anführungszeichen gerechter, weil er nur derjenige etwas hatte, der auch gearbeitet hat.
Der, wo was
oder seinen Teil dazu beigetragen hat.
Ja, und wenn ich krank geschrieben war, ich habe eine Krankenzusatzversicherung gehabt, da habe ich am Tag 70 Mark gekriegt. Und zwar habe ich dann meinen Betrieb selber bezahlen können, wenn ich ihn gebraucht habe. Und dann war ich mal 14 Tage krank geschrieben. Ausgang fähig, kann ich jederzeit fortfahren, dann bin ich halt einmal 14 Tage nicht da. Mhm. Dann, ja, was nicht über die landwirtschaftliche Altersklasse gegangen ist, zum Abrechnen. Die sind nach Kummer, haben immer nachgeschaut, aber ich habe wirklich nichts Arbeit. Die haben mich nicht getroffen, dass ich mal daheim gewesen wäre. Mhm. Dann haben sie mal zum Betrieb selber gesagt, so einmal, wann kommt der wieder? Ja, ab übermorgen muss er da sein wieder, weil da ist er wieder gesund geschrieben. Also komme ich übermorgen wieder. Früher bin ich halt, habe ich gedacht, hey, interessiert dich mal. Weil ich mich erkennt, der wurde immer gekommen ist. In der Früh bin ich halt mit Krawatten am Hemd eben aufgelaufen. Dann hat er gesagt, ich habe gedacht, der Arbeit geht auch. Und ich habe gesagt, habe ich mit Ihnen einen Arbeitsvertrag? Das glaube ich nicht. Da wissen die auch, was da war. Ja, mit mir nicht, hat er gesagt, aber der Betriebsleiter geht doch heute weg. Ja, das weiß ich. Kann ja meine Krawatten wieder rausziehen. Das ist ja kein Problem. Ja, wir müssen also mal die Meinung von Ihnen wissen wollen. Er hat seit Abend gekauft gegeben. Weil der hätte gerne mal mich ein wenig angeschwärzt und aufgehängt, dass ich mal eine Portion selber zahlen müsste. Weil der Betrieb selber war nicht billig.
Ja, aber Sie waren ja nicht oft krank, wie ich das jetzt
weiß. Ich war öfter krank. Öfter wie andere.
Auf Grundlage, ja gut, aber Sie haben ja auch den Rücken, die Problematik. Sie hatten einen Herzinfarkt.
Ja, ich bin öfter mal krank geschrieben worden. Einige Wochen.
Sonst hätten Sie ja gar keinen Urlaub gehabt.
Eben. Ja, der Urlaub war die Kur.
Ja.
Wenn ich auf Kurfahrt war, im Betrieb selber gekriegt. Das war mein einziger Urlaub. Ich war Jahre weg. Und dann hat es die Kur bloß alle 3-4 Jahre gegeben.
Finden Sie das gut, dass man heutzutage öfter in den Urlaub fährt? Oder fliegt?
Nein, also bezahlten Urlaub hat.
Ja, einen bezahlten Urlaub hätte.
Das finden Sie gut.
Das geht ja bei der Landwirtschaft nicht. Du musst ja immer da sein.
Das stimmt.
Aber grundsätzlich jetzt.
Die Kuh wackelt ständig mit dem Schwanz. Und wenn sie nicht mehr wackelt, dann hat man von was übersehen. Hat man nicht gefüttert.
Das stimmt, das ist halt der Nachteil an der Selbstständigkeit. Mhm. Man ist selbst und ständig am Arbeiten.
Aber wenn man jetzt nicht selbstständig ist, hat man ja jetzt Anspruch auf mindestens 24 Urlaubstage, glaube ich, in Deutschland. Finden Sie das gut, dass das jetzt so ist?
Was, wenn man selbstständig ist?
Nee. Wenn man im Angestelltenverhältnis, egal in welcher Branche man ist, hat man einen Anspruch auf Mindesturlaubstage 24 Stück pro Jahr.
Nee, das sind 30.
Nee.
Das waren doch bei uns schon 30, wie ich noch in der AEG bin.
Leider nicht.
Die AEG sind tariflich, also die haben 30, das stimmt.
Wir haben 30.
Da gibt es gar nicht weniger. In der AEG hat man einfach
30. Aber sonst, wenn man jetzt andere Berufsgruppen, zum Beispiel auch unsere anschaut, der sozialen Arbeit, da gibt es auch welche nur mit 24 Urlaubstagen.
Möglich ist das schon. Ich muss mir halt so denken, dass ziemlich viel Feiert hoch drin sind.
Ja.
Dann kriegt man schon mehr. Kann man auf 30 kommen.
Und das finden Sie aber gut, dass wir mehr Urlaub haben als Sie früher?
Wenn ihr den Urlaub braucht, die brauchen wir nicht. Mir ist er zu teuer.
Und wie finden Sie das, dass mit den geregelten Arbeitszeiten, dass man auch mehr Freizeit hat? Im Alltag?
Ja, ich war schon auf Ostern auch so. Das geht ja auch über die Sommerzeit.
Zum Beispiel?
Wie die Sommerzeit wieder eingeführt worden ist. Dann hat einer gesagt, das ist gut, dass die wieder kommt. Jetzt kann man wenigstens noch mehr schwarz arbeiten.
Weil es länger hell ist.
Der hat den lauter, wie wenn so von der Arbeit oder von der Fabrik ist er gekommen. Dann hat er auch angefangen zu den Mörtel sammeln und hat sein Haus gebaut. Komplettes Haus hingestellt. In lauter sind verlängerte Abende.
Ja, also Sie sagen, Sie hätten diese Mehrzeit nicht gebraucht, aber schön, dass wir die jetzt haben.
Ja, wir haben halt reingeschlafen, wir haben gesehen, wie aufgehört hat. Und ich denke, das geht so.
Ich hoffe sehr.
Okay, also das ist soweit gut. Wie finden Sie das denn auch, Freiheiten jetzt nicht nur Freizeit, sondern wie finden Sie das, dass heutzutage vieles auch mehr möglich ist im Sinne von
Berufswahl vor allem auch.
Genau, dass man sich den Beruf freier wählen kann.
Ich wäre gern der Schlosser Blim, das was ich nebenbei gemacht habe. Ich habe 100 mm auf der Drehbank rausgedreht, mit Mikrometer gemessen.
Präzise. Präzise?
Ja, Heilspritzbomben gemacht. Die waren nicht mehr werksmäßig, nicht mehr zu beschaffen waren. Die haben wir in der Werkstatt wieder gemacht. Ausdreht und Zylinder rein gemacht, Zylinder wieder rausdreht, mit Mikrometergenauigkeit. Und dann machst du immer so, wo kennst du das Ding her? Das begreife ich nicht. Du warst doch noch nie woanders. Und den der Sech hast du nicht braucht. Habe ich gesagt, ja, da habe ich nicht braucht. Aber ich war schon in einigen Lehrgängen, habe ich gesagt, da wo wir mit Mikrometer geschafft haben. Dresdorf haben wir einen Mikrometer gehabt und ich habe meinen eigenen. Damals an Kraft und alles, was ich fein messen wollte, habe mit Mikrometer gemacht. Und da kannst du, wie wenn du den Mikrometer siehst, dann macht das ist ein Manometer, ja, einen Zeiger und hat unten einen Nahkolben und unter. Das ist der Tastkolben. Und mit dem wird gemessen. Hat er seitlich seinen Ausschlag und mit den Konstitiven messen. Und manche meinen, naja, das hängt mit dem Wasserdruck oder Luftdruck zusammen, weil man kommt nie drauf, dass man da mit, an der Treppe schafft und mit dem Mikrometer misst. Der Master hat einmal gesagt, also mach du das. Ich habe schon gesehen, du hast die erste gemacht und machst die zweite auch wieder.
Aber wäre das für Sie dann nicht möglich gewesen, dass Sie als Schlosser gearbeitet hätten, das Sägewerk aufgegeben? Und
das haben wir ja nicht geduldet.
Glauben Sie denn, Ihr Leben wäre anders gewesen, hätten Sie, wären Sie als Schlosser?
Wäre ganz anders gewesen, wenn ich fortgehend hätte. Weil die Firma Kramer hat mich einmal gewollt. Da haben wir einen Prozess gewonnen mit von der Kramer aus. Da habe ich einen Bulldog repariert. Ich war zuvor in Passau in der Zahnradfabrik. Habe die Getriebe studiert und gelernt, wie man hier zusammenbaut und was zusammengehört und wie und was. Was man machen kann, wenn eventuell Zahnräder verschlissen sind, wenn man die ohne zu erneuern auch wieder zum Laufen bringt und so weiter. Und ich habe das Getriebe zusammengebaut, es wieder eingesetzt, den Schlepper. Auf dem Schlepper, ich habe sehr gewusst, dass er die Einspritzpumpen aufgemacht hat, dass er mehr PS hat, als wir am Getriebe haben darf. Das Getriebe ist ausgelegt für 50 PS und er hat über 90 PS vom Motor her. Das kann nicht gut gehen. Dann habe ich die Zapfwellbremse in Rodenburg in der Beiber geholt. Ich habe ein paar Bulldog aufgeschlossen, nehmen wir ihn aufgelassen. Danach ist er eingestellt worden in der Einspritzpumpen. Die Einspritzpumpen, die Verzahnung, die Zahnstange durchbohrt und dann Stahlstiften durchgemacht. Und von der Hinterseite auch wieder an der Gang. Ich meine, da geht er nicht mehr raus. Ja, und dann den Bulldog übergeben. Also der Bulldog läuft wieder, Getriebe ist wieder normal, leise, wenn du so weiterfährst. Und Probefahrt gemacht, der geht doch überhaupt nicht mehr, unser Brummbrüllt. Und wenn du den Bulldog aufmachst, die übernehmen mir keine Garantie für das Getriebe. Er hat ihn aufgemacht und ist in den Wald gefahren, hat Stecker rausgerissen, wie zuvor auch. Und das Gerät, Getriebe ist zerplatzt. Ist der seitliche Druck zu arg geworden, das Getriebe in Austrieb. Aber schon, und hätte der Bauer die Plombierung drin lassen und wäre mit 45, 50 PS gefahren, da wäre überhaupt nichts passiert. Der Bauer hat nicht nur sich betrogen, weil der Schlepper jetzt kaputt ist, der hat dabei die ganze Versicherung, die er bis jetzt gehabt hat, und die anderen Bauern auch betrogen, habe ich gesagt. Und der Betrug wird bezahlt.
Eine Frage von mir. Wie sind dann Ihre Gefühle hinsichtlich Ihrer, von der Jugend bis ins Renteneintrittsalter, wie sind da Ihre Gefühle?
Ich will nicht sagen, dass ich beschissen worden bin. Ich habe mich selber auch noch beschissen. Ich hätte eventuell mehr in die Rentenkasse zahlen sollen. Aber die landwirtschaftliche konnte nicht aufstocken. Und die anderen wollte ich nicht mehr aufstocken, weil die haben ja geschrieben, ich konnte nicht erhöhen. Und wenn die schreiben, ich kann es nicht erhöhen, kann ich auch nichts mehr machen.
Ja.
Dann habe ich private Lebensversicherungen gemacht. Zwei an der Zahl, nein, drei. Die erste ist schon, das ist schon ein Totläufer, weil die gibt es schon lange nicht mehr. Zahlt auch nichts mehr. Na, zwei sind schon ausgelaufen. Und es laufen noch zwei. Jetzt will ich, weil ich es nicht mehr zahlen kann, aus eigener Kraft und Kasse, will ich es im Bezirk aufhängen, die Kosten. Jetzt verlangt der Bezirk, dass er die Lebensversicherung auch noch kündigen darf. Und die eine habe ich halt nicht abgesichert gehabt. Da habe ich keine feste Bezugsperson aufgeben, der das hinterher kriegen soll, was bleibt.
Ja.
War ein Fehler von mir. Und jetzt schaue ich in die Röhre, jetzt darf ich die ganze Lebensversicherung darf ich den Bezirk geben, obwohl ich das für einen Blödsinn halte, weil die hätte ja jedes Monat bezahlt eine bestimmte Summe. Und da dazu gibt es noch eine Dividenden.
Ja, und es kriegt alles jetzt der Bezirk, gar nichts mehr Sie.
Und jetzt kriegt der Bezirk das restliche Geld, und wollen das auch nicht so. Aber ich kann nichts machen dagegen. Da bin ich auf den dürren Ast gelandet.
Aber denken Sie dann gerne an Ihre Kindheit, Jugend zurück oder eher Und nicht gerne.
Nicht so gerne.
Nee. Wo haben Sie dann im Leben Ihre schönsten Momente gehabt?
In Ungarn.
In Ungarn?
Ja. In Ungarn. Das ist ein Kur gewesen vom VDK. Ich glaube, ich war 7-mal in Ungarn.
Eine Menge auf jeden Fall, ja.
Ja.
Und da haben Sie und sich im, keinen Kurschatten mit reingenommen?
Immer 4 bis 6 Wochen lang in Ungarn gewesen. Einmal habe ich mit der Prostata ziemliche Schwierigkeiten gehabt. Dann haben die Doktor da rum schon gesagt, kann man nichts machen als wir operieren. Schneiden wir weg. Hm. Ich soll die wegschneiden. Kommt da gar nicht dazu. Und ich habe von VDK eine Schrift gehabt, dass man in Ungarn die Prostata wieder ausheilen kann, dass das wieder zurückgeht, die Schwellung. Und meistens ist ja nicht nur Schwellung, es ist ja Krebs auch schon drin, wenn das losgeht. Ja, Ungarn gegangen, den Professor haben sie mir Niebe geschickt, sind wir an ein Haus drin, haben sie gesagt, okay, Niebe zu ihm. Er hat mir angeschaut, hat es untersucht. Ja. Also, ich sage es ihnen gleich, 6 Wochen ist die Dauer. So lange trinken sie das Wasser. Wasser ist nicht gut, das Wasser, ja, schmeckt nicht gut. Habe ich gesagt, schmecken braucht es nicht gut, wenn es nicht gut hilft. Also, da garantiere ich ihnen dafür, nach 6 Wochen haben sie überhaupt keine Beschwerden mehr. Und jetzt, wenn der Doktor untersucht, ich bin von Urologen gewesen, vor 3, 4 Jahren ungefähr. Bin 2-mal am Blasenkrebs operiert worden. Mhm. Dann hat er gesagt, was haben Sie mit Ihrer Prostata gemacht? Warum? Was ist denn da schon wieder? Ja, da war doch schon mal was. Dann hat er gesagt, ja, freilich war schon mal was. Ich hätte es da operieren wollen. Ich habe es nicht zugelassen. Dann hat er gesagt, und jetzt ist es kleiner als wie ein Kastanien. Ich habe gesagt, das ist doch auch die normale Größe. Das soll doch gar nicht größer sein. Nicht größer wie eine Kastanie, hat er gesagt.
Ja, super, wenn es Ihnen da jetzt wieder gut geht.
Ich habe das überlebt, aber das war auch knapp, weil da hatte ich in der zweiten Operation hatte ich erst die Spritzen nicht durchgelangt, dann hat er nachgespritzt und hat zu viel gegeben. Dann bin ich am 8. war ich am OP-Tisch gegen schon und abends um 6:30 rum, schaue ich auf die Uhr im Aufwachraum. Ich denke, irgendwas stimmt noch nicht ein. Da ist was schiefgelaufen. Sonst wäre ich nicht mehr da drunter. Abend um 6:30. Da habe ich gesagt, jetzt werde ich fein mit der Zeit einmal hungrig. Da stippe ich nicht ein schon lang. Ja, kriegst du Wasser. Kriegst du noch gleich was. Ja. Aber meiner sieht, dass mir der Doktor gesagt hat, was da war. Ich denke, jetzt drehe ich den Spieß, warum jetzt freuen Anästhesisten, was da war. Der hat mir schon nicht gesagt wollen. Da habe ich gesagt, noch einmal, der Doktor hat gesagt, wie soll ich zu Ihnen gehen? Sie können es mir erklären. Er kann es nicht einmal sagen. Das war natürlich nicht wahr. Sonst hätte ich es noch nicht rausgekriegt. Mhm. Dann habe ich den Doktor wieder vorgehalten. Habe ich gesagt, das hätten Sie bei mir auch sagen können, dass Ihnen der Fehler runterlaufen ist. Nein, ja, hat er gesagt. Wir reden nicht gern drüber. Habe ich gesagt, ich auch nicht. Mhm. Ist vorbei. Habe ich gesagt, aber jetzt weiß ich, dass ich nicht mehr operiert werden kann. Ich bin austherapiert. Weil die haben mich noch einmal operieren wollen. Bevor ich da reingekommen bin, haben sie mich noch operieren wollen. An der Wölbesäule, ich habe 4 Bandscheiben VfL. Die haben sie operieren wollen. Naja, dauert 5,5 Stunden die OP. Und so, na, sie operieren mich nicht, sie können mich gar nicht operieren. Ja, warum nicht? Ich kann alle operieren, hat er gesagt. Alle, die ich operieren will, kann ich operieren. Und ich so, na, streng sie mich gleich einmal. Sie wollen mich gar nicht operieren. Wieso will ich sie nicht operieren? Ich sage, das ist doch ganz einfach. Sie müssen den Anästhesisten fragen. Der kann sich nachsuchen. Der hat mir schon gesagt. Na ja, also, nach 3, 4 Tagen sind sie wiedergekommen. Hat er gesagt, sie haben recht gehabt, da kam leider. Ich kann sie wirklich nicht operieren.
Ja, Hauptsache, Ihnen geht es jetzt so, wie es ist, gut.
Mir geht's besser wie noch nie.
Das ist schön.
Ja.
Wir bedanken uns, dass Sie uns heute, wo es Ihnen besser wie noch nie geht, so einen tiefen Einblick in Ihren Lebensverlauf und Ihre Gedanken.
Mir geht es besser wie noch nie, weil es ist keiner da, wenn ich in mein Zimmer gehe, wo außen vorbeigeht und sehe, der faule Hund, ich hat schon wieder einen Fernseher, schon wieder meinen Strom verbraucht.
Aber das ist ja schön am Alter, jetzt dürfen Sie das alles.
Ja, so darf ich es alles machen.
Dürfen Sie das alles machen.